Jetzt aber ganz herzlich willkommen zu unserem weihnachtlichen Vortrag in unserer Evolutionsreihe und vor allen Dingen Herr Professor Schrenk aus Frankfurt sei ganz, ganz herzlich willkommen. Ich will ein paar Worte zu ihm sagen. Er hat Geologie, Zoologie und Paläontologie in Darmstadt und, das muss er uns nachher noch erzählen, in Johannesburg in Südafrika studiert, wie er dorthin gekommen ist und hat dann aber in Frankfurt promoviert. Er ist dann in Frankfurt, in Tübingen, in Darmstadt tätig gewesen, bis er dann eine Professur für Paläobiologie der Wirbeltiere an der Universität Frankfurt am Main nun bekommen hat und in Personalunion Abteilungsleiter an dem berühmten Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg ist. Der Forschungsschwerpunkt von Herrn Schrenk liegt also in der Paläoanthropologie. Zentrum seiner Wissenschaft steht die Frage, was ist der Mensch und wo kommen wir her? Und wie ist eigentlich diese Gattung Homo sapiens oder diese Art Homo sapiens entstanden? Und das Besondere ist, dass eben er dies in einem ganzheitlichen Ansatz sieht, der eben einfach auch nicht bloß versucht, jetzt die Morphologie zu rekonstruieren, sondern eben auch die Klima-, Umwelt- und Nahrungsbedingungen der damaligen Zeit. Er hat als einziger eine Grabungslizenz in Ostafrika. Er arbeitet vor allen Dingen viel in Malawi und in Tansania und hat bedeutende Funde gemacht, von denen er uns sicher hier erzählen wird. Er hat schon immer ein großes Teil seiner Kraft auch in die Kommunikation seiner Wissenschaft gestellt, in die Öffentlichkeit gestellt. Er ist Autor von einer ganzen Reihe bekannter Bücher, auch die seien Ihnen empfohlen, die über die Frühzeit des Menschen, über Adams Eltern, den Neandertaler und vieles mehr. Und neben vielen, vielen Preisen, die er gewonnen hat, ist er im vergangenen Jahr mit dem Kommunikatorpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet worden. Freuen Sie sich mit mir und uns allen auf Herrn Schrenk. Bitte.
Ja, bitte. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Elsner, für die Einführung. Und auch vielen Dank für die Einladung nach Göttingen, bin sehr gern gekommen. Sie haben eben gefragt, warum ich nach Südafrika gegangen bin. Damals kann ich Ihnen gleich beantworten. Das war nach dem Vordiplom und ich wollte etwas erfahren über die Menschwerdung. Ja, ich, wie kann ich das lauter machen? Okay. Also ich wollte nur gleich die Frage beantworten, was das mit Südafrika auf sich hat. Also die... Ups, können Sie jetzt was hören? Also ich bin damals nach dem Vordiplom nach Südafrika, weil dort eben berühmte Vormenschenfunde herkamen. Afrika ist ja eigentlich die Wiege der Menschheit. Ich möchte Ihnen das heute Abend berichten, auch wenn es manche nicht glauben. Aber im Grunde genommen haben wir aus Afrika die ältesten Funde. Ja? Und es kommen immer noch weitere dazu und es gibt überhaupt keine Funde woanders her, die so alt sind. Also wir müssen uns langsam an den Gedanken gewöhnen, dass Afrika die Wiege der Menschheit ist. Was haben wir nun überhaupt für Reste, die wir interpretieren? Damit fängt natürlich das Problem schon an. Wir haben im Wesentlichen Knochen und Zähne, das sind die härtesten Bestandteile im Körper. Ja, also wir haben keine Blutgefäße, keine Nerven, kein fossiles Sozialverhalten. Sprache fossilisiert auch nicht. Ja. Das heißt also, wir haben im Grunde nur Fragmente. Ja. Fragmente ehemaliger Lebewesen. Und dazu kommt nun das Problem, dass diese Fragmente sich auch nicht selbst interpretieren. Ja. Wer also schon mal irgendwo ein Fossil gefunden hat, der weiß, die sind ja völlig stumm. Ja. Die sagen nichts, es hängt auch kein Zettel dran, ich war ein Vormensch, ein Urmensch oder irgendwas. Das heißt, wir müssen interpretieren. Und wenn wir interpretieren, ja, in einer, ja, mit historischen Fragmenten, die nicht von Menschen gemacht sind, ja, dann haben wir ein weiteres Problem, nämlich, dass wir sozusagen unsere Annahmen, unsere Weltbilder hineinstecken in diese Interpretation Und die Folge ist, sie können nicht richtig sein. Ja? Also alles das, was ich Ihnen erzähle, das kann nicht richtig sein. Ja? Es kann aber auch nicht falsch sein, ja? Das will ich gleich dazu sagen. Es kann eben nur entweder wahrscheinlich sein oder unwahrscheinlich in einem Weltbild, in einem wissenschaftlichen Weltbild. Ja, und ich glaube, das ist wichtig, dass man das immer dazu sagt, denn wir lesen ja oft, ne, gerade wenn es um Evolution geht, da wird irgendwo ein neues Fossil gefunden und sagen die Leute, ach, das, was ihr Seider gesagt habt, ist ja alles falsch. Nein, das ist natürlich nicht falsch, sondern es ist eben vielleicht unwahrscheinlich geworden durch ein anderes Fossil, einen anderen Zusammenhang. Das will ich Ihnen mal kurz erläutern an diesem Beispiel hier. Da sehen Sie einen Drachen, ja, auf einer österreichischen Briefmarke. Das ist der berühmte Klagenfurter Lindwurm. Ja. Der steht in Klagenfurt vor dem Stadthaus, ist dort im 16. Jahrhundert hingestellt worden und das Ganze beruht auf einem Schädelfund, den man in Klagenfurt gemacht hat, im 12. Jahrhundert schon. Ja. Und das ist der Fund, ja. Und dieser Schädel hat für nichts anderes gepasst als für einen Drachen damals. Ja. Denn Drachen waren Teil des mittelalterlichen Weltbildes, der mittelalterlichen Mythologie. Das heißt also, man hat diesen Schädel gefunden, ja. Und es war völlig klar, es muss ein Drache gewesen sein. Es gab ja Bücher damals über Drachen, wie viele Drachen es gab und welche Arten und wie sie sich vermehrt haben und so weiter. Das heißt, die Rekonstruktion, die war damals höchstwahrscheinlich. Ja, heute rekonstruieren wir dasselbe Fossil, ja, völlig anders, nämlich als Wollnashorn, ja, als wollhaariges Nashorn, wie es in der Eiszeit in Mitteleuropa vielfach gelebt hat. So, und jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, den ich Ihnen eigentlich klar machen will. Jetzt sagen wir, naja, die Rekonstruktion als Drachen, das war ja alles falsch damals. Ja? Nein, das war natürlich nicht falsch. Ja? Es war damals höchstwahrscheinlich. Unsere Rekonstruktion heute ist auch nicht etwa richtig, sondern es ist eben nur wahrscheinlicher, ja, in unserem heutigen Weltbild mit der Kenntnis der Nashörner, die wir heute haben, der rezent Lebenden in Mitteleuropa. Ja, haben wir dieses Wissen eben im 16. Jahrhundert oder im 15. nicht gehabt. So, und wenn es jetzt nicht um Nashörner geht, ja, sondern wenn es um unsere eigene Geschichte geht, dann wird das Ganze noch viel schwieriger, denn Sie wissen ja, was wir selber alles in unsere Geschichte hineininterpretieren. Ja? Und das geht sogar so weit, dass also regelrecht Fälschungen angefertigt werden. Ja? Hat es alles schon gegeben. Ich zeige Ihnen mal hier eine sehr berühmte. Das ist allerdings nicht die Fälschung selber, sondern die Rekonstruktion der Fälschung. Ja? Und zwar ist das ein, da hat man, das war in England, Anfang des Jahrhunderts, da hat man also einen Schädel genommen von einem Menschen, Homo sapiens, ein Unterkiefer von einem Affen, hat dann die Zähne so ein bisschen abgefeilt gegenseitig. Ja. Dann wurde das Ganze in eine Kiesgrube gepackt und dort wurde es dann gefunden. Ja. Und dieser Fund, ja, dieser sogenannte, ja, der ist deswegen so wichtig, weil das Weltbild, ja, auch das wissenschaftliche Weltbild, war zu der Zeit, dass der Beginn der Menschwerdung das große Gehirn war. Ja? Also der Rest des Lebewesens war also noch affenförmig und war also vierbeinig. Ja? Aber das Gehirn begann als erstes groß zu werden, dieses Wesen begann zu denken und dann wurde daraus der Mensch. Das war die Vorstellung und deswegen wurde die Fälschung genauso gemacht. Ja? Großes Gehirn, ja, und affenförmiger Unterkiefer, also der Rest dieses Wesens praktisch aussehend wie ein Menschenaffe. Und gut, es gab noch einen zweiten Grund für diese Fälschung. Und zwar war es ja so, dass 1856 kamen die ersten Funde aus Deutschland, ja, die Neandertaler. Ja. Dann ist die Wiege der Menschheit allerdings sehr weit abgewandert nach Südostasien. Ja. 1891 kamen da die ersten Funde und dann musste sie wieder zurückgeholt werden. Ja, aber natürlich nicht irgendwohin, also nicht nach Deutschland oder Frankreich, sondern selbstverständlich nach England. Ja. So, und deswegen... Also es spielt eben nicht nur wissenschaftliche Weltbilder eine Rolle, sondern auch politische, religiöse, kulturelle, ja, all das fließt in solche Rekonstruktionen ein. Und es war ein riesengroßer Schock, ja, als dann 1924 und publiziert 1925 an einer völlig unerwarteten Stelle auf der Welt ein Fossil aufgetaucht ist, ja, was das alles nun auf den Kopf gestellt hat. Und der Finder und Erstbeschreiber, das ist Raymond Dart, ein Neuroanatom aus Johannesburg. Und das Fossil, das sehen Sie nochmal hier, das war ein kleines Kinderschädel. Ja. Was da erhalten ist, ist der Unterkiefer, der Gesichtsschädel und der Innenausguss des Hirnschädels. Ja. Das ist also kein fossilisiertes Gehirn, sondern der Innenausguss, ein Endokranialausguss, wie man das nennt. Und Raymond Dart ist nun sofort aufgefallen, dass dieses Wesen aufrecht gegangen ist. So, und woran hat er das erkannt? an der Ansatzstelle des Rückenmarks. Ja? Also wenn das Rückenmark, die Ausdrucksstelle des Rückenmarks aus dem Schädel, wenn das hier hinten ist, schräg nach hinten, dann ist das ein Vierbeiner. Ja? Da ist es aber nicht, deswegen machen wir das gleich wieder weg. Ja? Also die Ansatzstelle ist hier unter dem Schädel. Ja? Und das ist typisch für einen zweibeinigen aufrechten Gang. Ja? Also er hat sofort gesagt, dieses Wesen ist aufrecht gegangen, ja? Aber hatte ein kleines Gehirn. Ja? So, wenn Sie sich jetzt nochmal die Fälschungen kurz ins Gedächtnis rufen, die wir eben gesehen haben, da war das ja genau andersrum. Ja? Da war es ein großes Gehirn kombiniert mit dem vierbeinigen Gang. Und hier ist es ein kleines Gehirn kombiniert mit dem aufrechten Gang. Ja? So, und das ist also das erste Mal in der ganzen Paläoanthropologie-Geschichte, dass man zeigen konnte, dass der Beginn der Menschwerdung nicht das große Gehirn war, ja, sondern der aufrechte Gang. Ja. Und es gibt also, und das ist auch der Beginn der modernen Paläoanthropologie, es gibt also inzwischen hunderte von Fossilien und kein einziges widerspricht dieser Deutung. Ja. Es kam dann im südlichen Afrika weitere Funde, also aus den Höhlen in der Nähe von Johannesburg, zum Beispiel Sterkfontein, ja, da kam dieser Schädel, da sieht man, der ist so ein bisschen gerundet hier, ja. Und der andere, der hier aus der Nachbarhöhle kommt, aus Wat Kranz, der hat so einen Knochenkamm hier oben drauf, wenn wir dann später besprechen, was das bedeutet. Und die haben auch alle schöne Namen, also dieser hier hieß Plesianthropus transvalensis, ja. Und weil das ein weiblicher Schädel war, hat man das dann Mrs. Blaise genannt. Ja? Jetzt dummerweise wurde kürzlich publiziert, Mrs. Blaise war ein Mann, ja? Aber trotzdem heißt das also immer noch Mrs. Blaise. Ja? Die haben übrigens auch alle schöne Eigennamen. Also wenn wir über diese Funde sprechen in der Paläoanthropologie, auch mit Wissenschaftlerkollegen, huch, da bewegt sich was. Ah, ja. Naja, in Göttingen ist alles möglich, wissen wir ja. Gut, also wenn wir mit den Kollegen sprechen, untereinander, dann reden wir hier nicht von Arten oder von Gattungen, sondern von Individuen. Ja? Also Mrs. Blaise zum Beispiel. Ja? Und da es also bekanntlich ja mehr Hominidenforscher gibt als Hominidenfunde, kann man sich die eigentlich alle ganz gut merken. Ja? So, zum ersten Mal, also das war im südlichen Afrika, zum ersten Mal dann im östlichen Afrika, kamen dann solche Australopithecinen 1959 zum Vorschein. Australopithecus hat Raymond Dart diese Gattung genannt, übrigens, also auch ein schwieriges Wort, weil das Lateinisch und Griechisch gemischt ist, also Australo für südlich, Pithecus für Affe, also die Südaffen. Ja? Er hat sich nicht so richtig getraut, das Ganze Mensch zu nennen, ja, aber er hat schon gesagt, dass die etwas miteinander zu tun haben, diese Fossilien und die Menschen. Es ist ja nicht so, dass wir von den Affen abstammen, sondern die heute lebenden Menschenaffen und wir Menschen haben einen gemeinsamen Vorfahren. Ja, so muss man das ausdrücken. Und irgendwo auf dieser Linie von dem gemeinsamen Vorfahren zu uns sollten die also angesiedelt sein. Und dieses Fossil hier, OH5 für Olduvai Hominid Nummer 5 aus der Olduvai-Schlucht in Tansania, das ist am Südrand der Serengeti, das war also in vielen Einzelteilen, als es gefunden wurde, da ist kurz vorher eine Kuhherde drüber getrampelt, ja, da musste man das alles wieder zusammenkleben. Mary Leakey hat das gefunden 1959. Ich kann Ihnen jetzt nicht alle von diesen Fossilien zeigen, die in Afrika letztendlich die Grundlage bilden für die Interpretation der paläoanthropologischen Geschichte. Ich zeige Ihnen nur ein paar wichtige. Also es gab einen anderen spektakulären Fund auch in den 70er Jahren in Laetoli. Das ist auch in der Nähe von Olduvai, 30 Kilometer westlich davon. Das sind die sogenannten Fußabdrücke von Laetoli. Laetoli, das ist auch in Tansania, wie gesagt, und diese Fundstelle besteht also aus Ablagerungen, die von vulkanischen Aschen zugedeckt wurden. Ja? Das heißt also, es war so eine Art Matsch, da sind diese Vormenschen drüber gelaufen, ja? Vor 3,6 Millionen Jahren, und dann haben vulkanische Aschen das Ganze zugedeckt. Man kann das deswegen so gut datieren, weil eben hier radiometrische Altersbestimmung möglich ist, sind in diesen vulkanischen Aschen. Also hier sind insgesamt drei dieser Vormenschen, wie wir die nennen, dahergekommen vor 3,6 Millionen Jahren. Also hier einer, ja, und dann hier noch einer und dann in dieser Spur noch einer. Hier sind also doppelte Fersen- und Zehenabdrücke, die waren also zu dritt unterwegs. Ja. Wie gesagt, das war in den 70er Jahren eigentlich der älteste Nachweis für den aufrechten Gang. Ja? Aber Sie werden nachher sehen, inzwischen gehen die Nachweise für den Beginn des aufrechten Gangs fast 7 Millionen Jahre zurück. Und nun, also es gibt auch ein paar Fossilien dazu. Lucy ist ein ganz berühmtes Skelett. Ja? Man sagt immer, das ist fast vollständig. Es ist es aber ehrlich gesagt nicht. Also das sind ungefähr 30%, die da vorhanden sind. Ja? Aber man kann ja bekanntlich im Skelett, das ist ja symmetrisch, kann man das hin und her spiegeln. Ja? Dann hat man also schon 60%. Ja? Und den Rest, den denkt man sich dann dazu. Ja? Das ist dann also hier eine solche Rekonstruktion. Und was da wichtig ist, ist, dass die Arme sind ungefähr so lang wie bei uns heute, ja? Aber die Beine sind viel kürzer. Ja? Das heißt also, der Beginn des aufrechten Gangs, das waren nicht die langen Beine, sondern das waren die langen Arme. Ja? Und die Beine haben sich erst verlängert im Laufe der Entwicklung, nachdem der aufrechte Gang entstanden ist, um den eben energetisch sinnvoll zu gestalten. Ja? Können Sie sich vorstellen, mit kurzen Beinen verbraucht man viel mehr Energie auf derselben Strecke. So, und diese Australopithecinen, ja, die stellen wir uns heute ehrlich also so vor, ja, die haben also gelebt, nicht in der Savanne. Früher gab es auch mal übrigens eine Savannenhypothese zur Entstehung des aufrechten Gangs, die haben wir aber längst zu den Akten gelegt, denn die ältesten Funde, ja, sind überhaupt nicht aus Savannenumgebung, also aus Savannenhabitaten, sondern sind aus Randgebieten des tropischen Regenwaldes gefunden worden. Also das waren wohl Gruppen, so 20, 25 Individuen. Was interessant ist, ist also die Nahrungsaufnahme war individuell. Es gibt also keinen Hinweis auf Nahrungsteilung aus dieser Zeit. Das kommt erst viel später, erst vor ungefähr 2 Millionen Jahren. Und heute sehen wir diese Australopithecinen, diese Vormenschen, eigentlich als Menschenaffen, ja, aber eben mit zwei wichtigen Unterschieden. Also das Gehirn ist so groß also, oder so klein wie bei Menschenaffen, aber es gibt zwei Unterschiede. Den einen haben wir schon kennengelernt, das ist der aufrechte Gang. Ja. Und der andere Unterschied, den sehen Sie hier, ja, beziehungsweise hier sehen Sie, dass da was fehlt, nämlich die Eckzähne. Ja. Also das Erste, was passiert in der Evolution des Menschen, ist also nicht der aufrechte Gang, obwohl das ganz am Anfang steht, noch davor, noch bevor der aufrechte Gang steht, werden die Eckzähne reduziert. Ja. Diese großen Eckzähne, die ja bei den Menschenaffen, also auch Tötungsinstrumente sind, bei den Schimpansen zum Beispiel und auch für Drohgebärden da sind. Das heißt also, wir schließen daraus, dass ganz am Anfang dieser Entwicklung hin zum Menschen eben nicht die Aggression gestanden hat, sondern eher der soziale Zusammenhalt in einer Gruppe. Gut. Die Frage ist nur, woher kommen denn jetzt diese Vormenschen? Ja, und jetzt zeige ich Ihnen ein Fossil, was noch gar nicht so lange bekannt ist, ein paar Jahre, ja, was übrigens auch nicht in Afrika gefunden wurde, sondern in Spanien, ja, was aber nichts macht, denn Afrika und die Iberische Halbinsel sind vor 15 Millionen Jahren zusammengehangen. Dieses Fossil ist 13 Millionen Jahre alt und das ist der älteste Fund, den man hat von einem Menschenaffen. Skelett. Das heißt aber nicht, dass die Menschenaffen auf der Iberischen Halbinsel entstanden sind, sie sind nur dahin ausgewandert. Ja? Und da es da sehr gute Erhaltungsbedingungen gibt, hat man die eben dort gefunden, sind allerdings in Afrika entstanden, Funde gibt es allerdings aus Afrika noch keine. Aber wir können dieses Fossil, ja, das hat nun vor ein paar Jahren auch das Bild, also unser Weltbild noch mal rumgedreht, denn man ist ja immer davon ausgegangen, dass unsere Vorfahren irgendwo auf den Bäumen gehangelt sind. Ja? Dieses Fossil belegt, dass das so nicht gewesen sein kann. Ich zeige Ihnen jetzt auch gleich, warum. Denn die Grundkonstruktion der Menschenaffen, das waren, gucken Sie mal hier die Finger an, ja, das waren gerade Finger, ja, und Fußknochen. Das heißt, da war nichts gebogen. Wenn, bei den Hanglern, ja, sind diese Knochen gebogen. Ja. Und da die gerade sind, können wir daraus schließen, das waren keine Hangler. Ja, das Hangeln ist offensichtlich mehrmals unabhängig voneinander entstanden bei den Menschenaffen und gehört nicht zum Grundbauplan der großen Menschenaffen. Ja, das ist der eine Punkt, der wichtig ist. Das heißt also, unsere Vorfahren haben nie auf den Bäumen gelebt, sondern waren Vierbeiner, ja, die am Boden gelebt haben. Natürlich konnten sie klettern, ja, einigermaßen, ja, aber sie haben nicht sind nicht gehangelt. Ja. Und der zweite Punkt, der hier wichtig ist an diesem Skelett, ist dieser Knochen hier. Ja, das ist ein sogenannter Lendenwirbel. Ja, das ist der Bereich, wo also keine Rippen an den Wirbeln sitzen. Ja. Und diese Lendenwirbel sind ganz besonders stabil gebaut. Die sind groß und stark und mächtig. Und das bedeutet, diese Tiere, ja, konnten sich aufrichten. Ja. Das heißt also, die Fähigkeit, sich aufzurichten, ja, aus einem vierbeinigen Gang. Das war die Grundkonstruktion der Menschenaffen. Ja? So stellen wir uns die vor. Ja, natürlich haben die auch auf Bäumen rumgesessen und so. Also nicht der aufrechte Gang, das kommt viel später, aber die Fähigkeit, sich in der Lendenwirbelsäule aufzurichten. Ja? So. Und jetzt ist die Frage, wie ist daraus der aufrechte Gang entstanden? Also es gibt ja, 10 mindestens Hypothesen, vielleicht 15. Also ich will Ihnen eine vorstellen, das ist die sogenannte Uferhypothese. Ja? Also verwechseln Sie das nicht mit der Wasserhypothese, die gibt es auch, sage ich nur dazu. Ja? Also die Wasserhypothese spielt im Roten Meer. Ja? Da wird gesagt, also unsere Vorfahren hätten also 1 Million Jahre im Wasser verbracht. Ja? Aber dafür gibt es überhaupt keine Hinweise. Ja? Die Hypothese sagt auch, dass man keine Funde dazu finden kann, weil das ja alles im Wasser stattgefunden hat. Also die Wasserhypothese, die vergessen Sie mal, aber die Uferhypothese, die ist sehr interessant. Und die besagt Folgendes, beziehungsweise da will ich Ihnen dazu sagen, was der Hintergrund ist. Und zwar ist es die Ausbreitung des tropischen Regenwaldes ja, von der Westküste bis zur Ostküste Afrikas bis vor 10 Millionen Jahren. Das war alles tropischer Regenwald, das ganze Gebiet hier. Ja. Und dann sind 2 Dinge passiert. Das eine war eine globale Klimaabkühlung ja, vor ungefähr 8 Millionen Jahren, ja, wodurch der tropische Regenwald sehr stark zurückgegangen ist. Ja. Weil es da sehr trocken wurde. Und es war die Entwicklung des afrikanischen Grabens. Ja, das ist ein Grabensystem, was sich also vom Jordan-Graben über das Rote Meer, durch Äthiopien und so weiter, hier bis in den Malawi-Graben zieht. Ja, dieses Rift, also wo ein Rift ist, sind auch Riftschultern, also Grabenschultern. Das kennen Sie vielleicht aus dem Oberrheingraben, das ist ja auch so. Ja, das ist also... Da sind dann Schwarzwald und Vogesen. Hier ist es, also hier fehlt zwar die große Autobahn da drin, aber im Grunde ist es genau dasselbe. Und die Berge sind auch ein bisschen höher, also Ruwenzori-Gebirge 5000 Meter hoch. Jedenfalls solche Grabenschultern, die da entstehen, die beeinflussen das regionale Klima. Ja, denn wenn da regenreiche Winde kommen von Westen, die sich dann da abregnen, dann wird es also sozusagen im Osten noch ganz besonders trocken. Aber es ist nicht nur das Rift, sondern es ist der gesamte Bereich hier, also dieser tropische Regenwald geht sehr stark zurück auf das Gebiet, wo er heute ist, zwischen 8 und 5 Millionen Jahren. So, und was entsteht jetzt da drumherum? Ja, in diesem ganzen Gebiet, also wenn Sie das aneinanderlegen, sind das 8000 Kilometer lang und 500 Kilometer breit, also das ist 4 Millionen Quadratkilometer. Da entstehen vor allem Buschsavanne, also keine Grassavanne. Ja? Da entstehen Gehölzsavanne, Buschsavanne, also im Grunde etwas, was nicht tropischer Regenwald ist und was aber auch nicht Savanne ist, sondern irgendwas dazwischen mit sehr vielen Gewässern. Ja. Und diese Gewässer bieten nun eine zusätzliche Nahrung, ja. Denn im tropischen Regenwald, unsere Vorfahren waren da Früchte, ist er hauptsächlich, und diese Nahrung muss ja ersetzt werden. Und ein ganz wichtiger neuer Nahrungsbestandteil ist aquatische Nahrung, also zum Beispiel Krabben oder Muscheln und so weiter. Also das findet man hier in diesem Bereich, ja, als Menschenaffe, der nun sozusagen da an den Rand seines Verbreitungsgebiets gedrängt wird, ja, nachdem der tropische Regenwald zurückgeht. So, und wenn Sie sich jetzt überlegen, die Fähigkeit, sich aufzurichten, kombiniert mit der Unfähigkeit, schwimmen zu können, also Menschenaffen können nicht schwimmen, ja, und das noch kombiniert mit aquatischer Nahrung im Uferbereich, was passiert dann, ja? Dann ist ganz einfach, ja, also die gehen sozusagen in den Uferbereich, ja, suchen Nahrung und müssen sich dabei aufrichten, können das ja auch, ja, bis sie dann im Wasser stehen, ja, und das ist sozusagen der Beginn des aufrechten Gangs, ja, unterstützt sozusagen durch den Auftrieb des Wassers, ja, in diesem Gebiet. Und wenn das ein Modell ist, ja, was den Beginn des aufrechten Gangs erklären kann, ja, dann fragt man sich, ja, hat es denn den Beginn des aufrechten Gangs nur einmal gegeben? Denn stellen Sie sich vor, 4 Millionen Quadratkilometer überall diese Bedingungen. Ja? Und siehe da, also in den letzten paar Jahren kamen Fossilien zum Vorschein aus diesem Zeitraum zwischen 8 und 5 Millionen Jahren. Also hier Ororien, der Millennium-Mensch, Ardipithecus und Sahelanthropus aus dem Tschad. Die zeigen alle drei die Fähigkeit zum aufrechten Gang. Ja? Also bei Langknochen kann man das sehen, ja? Beim Schädel wissen Sie, woran man es erkennt, an dieser Ansatz oder an diesen Öffnungen für das Rückenmark. Das heißt mit anderen Worten, der aufrechte Gang ist möglicherweise nicht nur einmal entstanden, sondern mehrmals. Ja? Also hier ist es eben schwierig, in Westafrika hier Fossilien zu finden, aber wenn man da welche findet, aus diesem Zeitraum werden sie wohl auch aufrecht gegangen sein, das ist jedenfalls meine Voraussage. sodass wir eigentlich aufhören können, dieses Missing Link zu suchen. Ja, das gab es nämlich überhaupt nicht, sondern es gab sozusagen die Entstehung des aufrechten Gangs auf breiter Front rund um den tropischen Regenwald zwischen 8 und 5 Millionen Jahren. So. Und das ist also die Ausgangssituation, ja, vor 7 Millionen Jahren. Und ich zeige Ihnen jetzt in 22 Sekunden, also diese gesamte Entwicklung. Ja. Also ist, achten Sie mal drauf, also der Eckzahn, der große, ja, das ist also das Erste, was verschwindet. Ja. Dann stellt sich ganz langsam das Gesicht auf, das ist ja hier so eine Schnauze nach vorne, das wird also langsam senkrecht. Ja. Dann kommt hinten, ja, dieser Bereich des Hirnschädels wird nach unten eingetieft, das ist das Kleinhirn, was da unten sitzt. Ja, dadurch kommt die Ansatzstelle des Rückenmarks dann weiter nach vorne unter den Schädel, dann verschwinden die Augenüberwülste und ganz zum Schluss erst, ja, wird das Gehirn groß. Ja. Und das sehen Sie jetzt. So, also die Eckzähne verschwinden, ja. Als erstes, dann stellt sich langsam das Gesicht auf. Sie sehen, da hinten kommt das Kleinhirn wird eingetieft, ja. Dann verschwinden die Augenüberwülste, ja. Und dann erst ganz zum Schluss, ja, haben Sie das große Gehirn, ja. Und jetzt sind wir schon bei Homo sapiens. Und was haben Sie jetzt gesehen? Jetzt haben Sie gesehen, das ist ein Kontinuum, ja. Und was machen wir jetzt damit? Also wir haben zum Glück, haben wir so viele Fundlücken, ja, dass wir da immer noch sozusagen einzelne Stufen definieren können. Ja? Also wenn wir alles hätten, was da mal gelebt hat, ja, in dieser Geschichte, dann könnte man wirklich nur noch kontinuierlich das Ganze beschreiben. Und ich will jetzt versuchen, einige Stufen, ja, auf dieser Entwicklung hin zum Menschen noch zu definieren. Denn wir hatten ja jetzt erst den aufrechten Gang, ja, die Entstehung des aufrechten Gangs, sozusagen die Entstehung der Vormenschen. Aber die Frage ist natürlich, wie ist aus diesen Vormenschen, ja, wie sind jetzt die Menschen entstanden? Ja? Da muss ja noch irgendwie mehr passieren. Ja? Also aufrecht gehen alleine und keine Eckzähne und kleines Gehirn, das reicht da noch nicht aus. So, und jetzt ist diese Phase, über die wir eben gesprochen haben, der Beginn des aufrechten Gangs, das war so zwischen 7 und 5 Millionen Jahren. Oder meinetwegen zwischen 8 und 5, also es kommt da auf eine halbe Million nicht an, ehrlich gesagt. Und jetzt kommt eine weitere entscheidende Phase, nämlich zwischen 3 und 2 Millionen Jahren. Und das ist dann der Beginn der Gattung Mensch, der Ursprung der Gattung Homo. Und auch diese Geschichte ist gekoppelt an Klimaveränderungen. Ja? Sie erinnern sich, das waren Klimaveränderungen vor 7 Millionen Jahren, die zu veränderten Lebensräumen geführt haben. Jetzt kommen wieder Klimaveränderungen und die führen dann zur Entstehung der Gattung Mensch. Wie, das will ich Ihnen jetzt berichten. Also wir haben hier Afrika, ich zeige Ihnen erstmal ein paar von den Fundstellen, wo wir selber arbeiten. Nämlich, die haben alle dieses Alter zwischen 3 und 2 Millionen Jahre, denn sie müssen ja Fundstellen haben, also die das geologische Alter haben, ja, um dort überhaupt entsprechende Fossilien zu finden. Also das ist einmal Lake Turkana, das ist in Nordkenia, ja. Dann der Lake Albert, der ist in Uganda im Westen, Lake Manyara, das ist in Tansania und Lake Malawi, wie der Name schon sagt, in Malawi. Also an diesen Stellen arbeiten wir. Ich zeige Ihnen nur den Lake Malawi als Beispiel. Das ist ein Satellitenfoto, der See ist ja 600 Kilometer lang. Ja? Und die obersten oder die nördlichsten 100 Kilometer hier, ja, da sehen Sie an der Seite so weiße Schichten hier, das sind übrigens nicht die Gesteine, die da dargestellt sind, sondern die Vegetation, da kann man aus den Gesteinen schließen. Also das sind sozusagen unser Fundgebiet hier, 100 Kilometer lang. Also heute hat man, also früher haben wir das mit Satellitenfotos gemacht, heute machen wir das mit Google Earth, ja, geht ganz fantastisch. Also können da selber übrigens Fundstellen finden, wenn Sie, also dieses ganze Gebiet ist in höchster Auflösung im Netz, ja, können Sie mal ein bisschen suchen gehen. Also das sind dann so Erosionsmuster, ja, die wir suchen. Ja. Und dann muss man natürlich ins Gelände gehen und gucken, ob da Fossilien liegen. Also die einzelnen Fossilien sieht man nicht auf dem Satellitenfoto. Ja. Gut, aber was Sie übrigens auch sehen können, ja, das ist unser Camp, ja, unser Forschungscamp hier, Malema, das sehen Sie auch in Google. Okay, und was machen wir da? Also wir suchen einfach jeden Quadratzentimeter ab. Ja. Das ist manchmal etwas müßig, wenn da also sehr viel Vegetation ist. Ja. Außerdem, also die Funddichte ist meistens so, naja, ein bis zwei Fragmente pro Quadratkilometer. Ja, das sind aber dann so Viertelzahn oder ein halber Finger oder so. Es gibt natürlich Stellen, also wenn das überall so wäre, dann hätte ich schon längst damit aufgehört, das gebe ich auch zu. Aber es gibt natürlich Stellen, und die wollen wir natürlich suchen, wo eben mehr herauswittert, ja, wo also ganze Knochenlager zusammengespült wurden. Denn Sie müssen sich das so vorstellen, das sind ja Ablagerungen, ja, die also in diesem Grabensystem, ne, Sedimente, die in dem Graben abgelagert wurden, und da wurden eben Knochen eingebettet. Ja. Heute wird das alles wieder von Flüssen durchzogen, und deswegen wittert das einfach alles wieder raus, liegt an der Oberfläche. Und wir suchen natürlich Stellen, wo nun mehr herauskommt als nur ein Viertelzahn und so. Also ganze Knochenlager haben wir da zum Teil entdeckt. Ja, hier ein Stoßzahn von einem elefantenähnlichen Tier, hier ein Elefantenzahn. Also manchmal machen wir dann natürlich auch Grabungen. Ja. Hier werden die Funde dann abtransportiert, eingegipst und so, ins Camp transportiert. Also nur, damit Sie den Eindruck haben, also das ist letztendlich keine Hightech-Arbeit, sondern das ist einfach eine Arbeit, wo man halt gute Augen braucht. Ja. Es kann dann etwas langweilig werden, wenn man zwei Wochen lang nichts findet. Ja, dann muss einem Afrika an sich schon Spaß machen, ja, damit man das weiter betreibt. Also ich will vielleicht dazu sagen, wir haben Kooperationsprojekte mit den Kollegen dort. Das ist ja nicht mehr so wie im Kolonialismus, dass man dahin fährt, Sachen rausreißt, wieder nach Hause fährt, sondern also wir haben die Leute alle ausgebildet und so und machen echte Kooperationsprojekte, gemeinschaftliche Forschung da. Was man am häufigsten findet übrigens in diesen Fossilfundstellen sind ja nicht etwa die Hominiden, also die Menschenknochen, ja, sondern das häufigste sind die Antilopenknochen. Ja. Und zwar deswegen, weil das eben die häufigsten Großsäuger sind, auch heute noch in Afrika. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in den Tierpark, ja, irgendwo im südlichen Afrika, und Sie denken sich jetzt mal Homo sapiens weg, und was sehen Sie, wenn Sie überhaupt was sehen? Ja, dann sehen Sie eben Antilopen. Ja. Und das ist klar, das ist damals nicht anders gewesen, deswegen haben wir ungefähr 50% Antilopenfunde. Die sind aber sehr wichtig für uns, weil die sich kaum verändert haben, diese Antilopen, die letzten 5 Millionen Jahre. Das heißt, wir brauchen nur zu gucken, in welchen Habitaten, welchen Lebensräumen die heute leben, und können sozusagen die Ökologie der damaligen Zeit aufgrund der Funde rekonstruieren. Was noch sehr wichtig ist für uns, sind Schweinezähne. Ja? Und zwar sind die Weisheitszähne der Schweine, die dritten Molaren, die sind deswegen so bedeutend, weil das die Leitfossilien sind in Afrika. Also wenn man nicht radiometrisch datieren kann mit vulkanischen Aschen, dann datiert man über sogenannte Leitfossilien, also zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb sind das die Ammoniten, ja, alle 50.000 Jahre ändert sich das, ja, und in Afrika sind das die Schweinezähne. Ja. Also für die Studenten gilt dann immer, also wenn wir schon keine Hominiden finden, dann müssen wir wenigstens Schweine finden, ja, um das zu datieren. Will sie aber jetzt nicht mit langweilen mit solchen Tieren. Ich will jetzt mal, finden Sie da was? Ja, ne? Also das ist ein Stein, das ist auch ein Stein, das auch und so. Aber hier, ja, sehen Sie schon was? Ja, da liegt was an der Oberfläche. Ja, und hier auch, auf der Seite, links. Ja. Also das war die Fundlage. Es gibt manchmal glückliche Tage, ja. Als das dann präpariert war und so, da hat das dann so ausgesehen. Ja. Also ein Unterkiefer, wir haben das dann datiert, 2,5 Millionen Jahre alt, und die Frage ist natürlich, was ist das für ein Unterkiefer? Also dass das zu einem irgendwas Hominidenartigen gehört, sieht man sofort. Ja, die Frage ist nur, wozu gehört es genau? Also wenn Sie diese Zähne da vorne angucken, die Schneidezähne, die sind abgerundet. Das lässt einen völlig kalt, denn man weiß, die wurden vor 2,5 Millionen Jahren nicht eingebettet, sind also weg. Aber wenn man dann, ne, so eine scharfe Kante sieht hier, scharfkantige Brüche auf den Zähnen, da wird man nervös, ja, weil man weiß, dieses Stück, was da fehlt, ja, das war also vor kurzem noch da, also vielleicht 6 Wochen, bevor man da hingekommen ist, oder 2 Monate. Und jetzt ist es so, dieser Zahn, das ist der zweite Backenzahn, ja. Das ist eigentlich der wichtigste Zahn überhaupt, ja, für unsere Identifizierung. Und das wichtigste Teil in diesem Backenzahn, ja, ist genau dieser Quadrant. Ja. Denn in diesem Quadrant sitzen ein paar Zahnhöcker, die man unbedingt identifizieren muss und kennen muss, sehen muss, wie die aussehen, um zu wissen, was das ist. So, und exakt dieses Viertel fehlt. Ja. Und das hat uns wirklich keine Ruhe gelassen. Also wir hatten auch keine Zeit mehr, nach diesem Teil zu suchen. Aber ein Jahr später, ja, kamen dann Studenten, die haben gesagt, wir wollen unbedingt nach Afrika. Ich habe gesagt, gut, dann kein Problem, dann fahrt mal dahin und dann sucht mal dieses Teil. Ja. Also die hatten dann so einen Gipsabguss, ja, so einen weißen Gipsabguss. Und die haben dann Folgendes gemacht, die haben dann von der Grabungsstelle aus, ja, die obersten 10 cm abgetragen, ja, den Hügel runter. Ne? Weil, ich meine, das war klar, das Teil, wenn es irgendwo liegt, dann wurde es halt rausgewaschen, runtergespült. Ja, die haben die obersten 10 cm abgetragen, alles zum Malawisee gefahren, ja, und haben das dort alles durchgesiebt. Ja. War auch ein schönes Praktikum. Malawisee, wissen Sie vielleicht, also ist an den allermeisten Stellen bilharziosefrei, hat 3 Meter hohe Wellen, Süßwasser, ja, Badewannentemperatur, die berühmten Zichliden drin und so weiter. Also ein sehr schönes Praktikum. Sie haben aber trotzdem dann am vorletzten Tag, ja, sehen Sie, haben Sie das Stück gefunden, hier ist es, ja, ein Jahr später wohlgemerkt, ja. Und jetzt ist also dieser Zahn komplett, ja. Sie sehen auch hier diese Höcker da, ja, ne, um die es geht. Und so konnten wir also dieses Stück identifizieren, das gehört zur Gattung Homo und ist bis zum heutigen Tag der älteste Rest, der überhaupt jemals von der Gattung Mensch gefunden wurde. Ja. Sie sehen diese Ecke hier, ja, die fehlt noch, die liegt da noch irgendwo rum, also wer sonst nichts zu tun hat, ja, kann sich dann mal melden. Gut, also, auf jeden Fall ist die Frage, was ist das jetzt? Ja, also das ist, wie gesagt, Gattung Mensch. Das ist eine Art, die wurde dann beschrieben, als Homo rudolfensis, das ist auch eine lange Geschichte, denn es ist so, dass am Lake Turkana, der früher Lake Rudolf hieß, ja, Richard Leakey schon in den 70er Jahren Funde gemacht hat, die zwar geologisch jünger sind als diese Funde, die aber biologisch mit denen zu tun haben, ja, und deswegen wurde dann der Name gewählt, weil wissenschaftsgeschichtlich die Funde vom Lake Turkana eben früher gemacht wurden, deswegen heißt das Ganze nun Homo rudolfensis. Also die älteste Art der Gattung Mensch, entstanden vor ungefähr 2,5 Millionen Jahren. So, und wie haben die ausgesehen? Ja? Ich zeige Ihnen jetzt mal 2 Rekonstruktionen. Ja? Also, und zwar ach so, aus 2 deutschen Zeitschriften. Ja? Nur um, also das ist aus der Zeitschrift Focus. Ja? Sehen, der guckt so ein bisschen trübe. Und jetzt kommt der aus die Rekonstruktion aus der Zeitschrift Der Spiegel. Ja? So, das ist dasselbe Fossil, ja, ich habe Ihnen vorher gesagt, Weltbilder bestimmen unsere Rekonstruktionen und Sie können doch eigentlich mir nur zustimmen, wenn ich sage, das ist der intellektuelle Typus hier, ja, so. Also, was natürlich hier überhaupt nicht sein kann, auf der rechten Rekonstruktion ist die Hautfarbe, ne? Denn selbstverständlich waren unsere Vorfahren bis vor ganz kurzer Zeit dunkelhäutig, ja, die Reduktion der Pigmente, Pigmentierung war ja erst dann sinnvoll, wenn nördliche Breitengrade besiedelt wurden, ja, um sozusagen mehr UV-Strahlung durch die Haut zu lassen, zur Unterstützung von Vitamin-D-Bildung. Ja. Also auf jeden Fall, der Spiegel hat das noch ein bisschen eingedunkelt, ja, anschließend wurde auch nicht arg viel besser dadurch. Okay, also älteste Art der Gattung Mensch, Homo rudolfensis. Die Frage ist nur, warum ist er jetzt entstanden? Ja, warum ist das eigentlich passiert vor 2,5 Millionen Jahren? Ich zeige Ihnen noch eine andere Fundstelle, die ist 70 Kilometer weg, die heißt Malema. Und da haben wir ganz andere Funde gemacht. Die hat genau das gleiche geologische Alter, 2,6 bis 2,4 Millionen Jahre. Und da kommen völlig andere Funde her, nämlich solche. Ja. Das sind 2 Zähne, ja, und die sind riesig groß, ja, im Vergleich zu unseren heutigen Zähnen. Ja. Also, das ist so ein Zahn, ja, hier, 3-mal so groß wie bei uns heute. Ja. Und das sind Zähne der sogenannten Nussknackermenschen, ja, die offensichtlich gleichzeitig entstanden sind, gleichzeitig mit der Gattung Mensch. Das heißt also, die Vormenschen, die wir am Anfang gesehen haben, die haben sich aufgespalten, ja, in 2 Linien. Das eine ist die Linie, die zu den sogenannten Nussknackermenschen führt, das sind die hier, ja, Paranthropus heißen die, ja. Robuste Australopithecinen wird dazu gesagt, oder Nussknackermenschen, wie auch immer, ja. Und die andere Linie, ja, das ist die, die zur Gattung Homo führt, ja. Das heißt also, es gibt da eine regelrechte Aufspaltung dieses Stammbaums. Ja, und die Frage ist, warum? Was ist da passiert? Ja. Wie gesagt, also die älteste Koexistenz, die ist von diesen beiden Arten, ja, ist auch aus Malawi bekannt. Das fängt vor ungefähr 2,6 Millionen Jahren an. Plötzlich, ja? Also plötzlich im Sinne von, naja, es kann natürlich 50, 100.000 Jahre gedauert, also meinetwegen 4.000, 5.000 Generationen, ja, dann war diese Spaltung da. Und die Frage ist, warum? Ja? Und der Grund ist wahrscheinlich der, dass die Nahrungsgrundlagen sich geändert haben, und zwar aufgrund von ganz drastischen Klimaveränderungen, die auch zu dieser Zeit stattgefunden haben. Also wie gesagt, der aufrechte Gang hat, da waren die Auslöser, die Entwicklung des aufrechten Gangs wurde ausgelöst durch Klimaveränderungen, und die Entwicklung der Gattung Homo und diese Aufspaltung wurde auch ausgelöst durch Klimaentwicklung, und zwar deswegen, in Afrika gibt es ja auch Jahreszeiten, allerdings ist es eben nicht warm und kalt, wie bei uns, sondern feucht und trocken. Ja? Und das Nahrungsangebot ist sehr verschieden zu diesen unterschiedlichen Jahreszeiten. Also in der Regenzeit gibt es Blätter, Blüten, Früchte und so weiter, Insekten, kleine Säugetiere und so, die man da zu sich nehmen kann. In der Trockenzeit, ja, in den Trockenzeiten ist das Nahrungsangebot relativ stark reduziert. Ja? Und wenn Sie es mit einem Schlagwort ausdrücken wollen, ist es hartfasrige, hartschalige Nahrung. So, und jetzt gab es vor 2,6 bis 2,4 bis 2,3 Millionen Jahren, sind die Regenzeiten fast völlig ausgefallen in Afrika. Wir wissen das aus anderen Untersuchungen. Ja? Und wenn Sie sich vorstellen, die Regenzeiten fallen aus, dann fällt auch dieses Nahrungsspektrum aus. Ja? Das heißt, es gibt hauptsächlich hartfaserige, hartschalige Nahrung. Und dann haben übrigens fast alle Säugetiere, ja, auch die Antilopen und die Schweine, die ich vorher genannt habe, die haben einen unheimlich dicken Zahnschmelz entwickelt. Und bei den Menschen ist Folgendes passiert. Ja? Da ist nun genau in dieser Zeit diese sogenannte, diese hyperrobuste Konstruktion, Schädelkonstruktion entstanden. Das ist der Schädel dieser Nussknackermenschen. Ja? Also die breiten Zähne haben wir schon gesehen, dreimal so groß wie bei uns heute. Ja? Sehr starke Kieferknochen, ja? Und dann ein solcher Knochenkamm hier oben. Ja? Der Knochenkamm, was bedeutet der? Das ist die Ansatzstelle für Kaumuskulatur. Ja? Also die seitliche Kaumuskulatur, Musculus temporalis, der sitzt ja hier an der Seite. Ja? Der geht, können Sie fühlen bei sich, ja, wenn Sie ein bisschen hin und her kommen, der geht ungefähr bis hier. Ja? So, und bei denen reicht er sozusagen, hat sich das so entwickelt, dass der von beiden Seiten, ja, auf den Schädel gewachsen ist, ne, und oben in der Mitte zusammengestoßen ist, und dadurch ist dieser Knochenkamm entstanden. Ja? Ist also wie bei Raubtieren, hätte ich beinahe gesagt, aber Sie wissen, das darf man nicht mehr sagen, die rauben ja nichts, ja, es ist nicht politisch korrekt, die heißen jetzt Beutegreifer, ja, also wie bei Beutegreifern, ja, also die haben auch, Beutegreifer haben auch einen solchen Knochenkamm, ja, und im Grunde genommen ist diese Konstruktion eine, wo also nun Kaumuskeln sitzen hier an der Seite, die in den Unterkiefer ziehen, und das Ganze ist ein Mahlwerk, ja, wo diese hartfaserige, hartschalige Nahrung klein gemahlen wird. So, und das ist die biologische Lösung, die biologische Evolution, das ist die biologische Lösung dieses Problems harter Nahrung. Ja? So, und es gibt aber jetzt gleichzeitig, und das ist der spannende Punkt, eben auch noch eine andere Lösung für das Problem. Ja? Und das entsteht alles gleichzeitig. Also die Klimaveränderung, die Veränderung der Nahrungsgrundlagen, ja? Die Entstehung dieser Nussknackermenschen und gleichzeitig entstehen die ersten Steinwerkzeuge. Ja? Die haben genau dieses Alter, auch 2,6 bis 2,4 Millionen Jahre. Und das ist nun die kulturelle Lösung des Problems. Ja? Also kulturelles Verhalten gibt es ja nun bei Menschenaffen auch, wissen wir. Also nur, dass nun über die gesamte Population solche Werkzeuge hergestellt werden und also auch weiterentwickelt werden, das fängt hier zum ersten Mal an. Ja? Also das ist sozusagen die kulturelle Lösung. Ja? Und das ist die biologische Lösung, das ist die kulturelle, und es gibt natürlich viele Unterschiede da dazwischen. Also biologische Evolution wird die Information über die Gene transportiert, ja? Und bei der kulturellen Evolution letztendlich über die Sprache, ja, Nachahmung und Sprache. Also wir haben zwar keine fossile Sprache, aber letztendlich ist das der Beginn eigentlich auch einer differenzierten Sprache. Natürlich, das sind Betriebssysteme, die also wenn Sie so ausdrücken wollen, externe Informationsspeicherung beginnt hier, ja, zum ersten Mal, ja, wird ja zum ersten Mal extern des Gehirns Informationen gespeichert, sozusagen die Art und Weise, wie die bearbeitet sind, sagt etwas darüber aus, wofür sie benutzt werden. Ja. Allerdings sind diese Betriebssysteme also sehr lange stabil, ja, also 1 Million Jahre, ne, Also wenn Sie diese hier angucken, die Betriebssysteme, wissen Sie, wie schnell die sich heute ändern. Aber letztendlich ist das auch prinzipiell nichts anderes. Das ist eben der Beginn der Technik, ja, und das ist unser heutiger Stand. Auf jeden Fall kann man sagen, externe Informationsspeicherung beginnt hier. Ja. Und was auch beginnt, okay, die Technik beginnt, und was aber auch beginnt, ist die zunehmende Unabhängigkeit von der Umwelt. Ja. Also die zunehmende Unabhängigkeit von der Umwelt, die hier beginnt aufgrund dieser Werkzeuge, die wird allerdings teuer bezahlt, nämlich mit einer zunehmenden Abhängigkeit von den Werkzeugen. Ja, und ich meine, das ist ja letztendlich unsere Situation bis heute als Homo sapiens. Ja. Wissen Sie, wir sitzen hier in einer Aula mit Elektrizität und so weiter. Also das beginnt letztendlich alles hier. Und den Zusammenhang zwischen Mensch und Technik, der ist hier eigentlich sowohl geografisch als auch zeitlich sehr gut zu fassen. Also das wäre nun der Beginn der kulturellen Evolution, und mit diesen Steinwerkzeugen, das sind ganz einfache Pebble-Tools, also die ersten Werkzeuge sind keine Schneidewerkzeuge, es kommt viel, viel später, das sind einfach Hammersteine, ja, mit denen diese hartfaserige, hartschalige Nahrung kleingehämmert wird, mit denen ist nun der Beginn der Gattung Homo, also der Gattung Mensch, verknüpft. Ja. Jetzt will ich aber nicht behaupten, dass das der einzige Faktor ist, den man hat. Also wir reden inzwischen sogar von biokultureller Evolution, ja, bei Menschen, also sowohl biologische Anteile als auch kulturelle. Ich habe Ihnen jetzt nochmal ganz einfach hier, ne, ganz einfaches Schema, also Beginn des aufrechten Gangs mit diesen Menschenaffen, hätte ich beinahe gesagt, in dem Fall sind es jetzt Affenmenschen, ja, also Australopithecinen, ja, obwohl da der Übergang auch fließend ist, also Beginn des aufrechten Gangs, und dann vor 2,5 Millionen Jahren die Teilung einerseits hin zur Gattung Mensch und andererseits hin zu den Nussknackermenschen. Die sind übrigens dann ausgestorben vor 1 Million Jahren, aber nicht, weil sie in Konkurrenz waren mit der Gattung Mensch, die ja dann bessere Werkzeuge hatte, sondern wahrscheinlich, weil sie in Konkurrenz waren zu anderen spezialisierten Pflanzenfressern. Ja. Das zeigt uns, also die waren wirklich überspezialisiert. Ja. Und der Vorteil der Gattung Homo, der Gattung Mensch, war nicht die Überspezialisierung, sondern die Generalisierung. Ja. Und es gibt nun also verschiedene Faktoren, Fortbewegung, Anatomie, Gehirnstruktur, Sozialverhalten, Kommunikation, Werkzeuge. Also das sind natürlich auch noch längst nicht alle Faktoren in der Evolution des Menschen. Das sind nur ein paar, die ich jetzt mal nennen will. Und die sind hier aufgetragen, also von 6 Millionen Jahren bis heute. Und die Breite dieser Balken bedeutet immer, wie viel hat sich denn verändert zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ja. Also Sie sehen, bei Fortbewegung und Anatomie waren die meisten Änderungen schon vor 6 Millionen Jahren und danach immer weniger. Ja? Und ehrlich gesagt, also wir heute als Homo sapiens haben uns seit 250.000 Jahren biologisch nicht mehr verändert. Ja? Wir werden uns auch nicht mehr verändern, ja? Sondern wir werden also sozusagen jetzt so ein bisschen vermischt alle zusammen und bauen bestimmte Dinge ab, die wir nicht mehr brauchen, aber eine weitere Entwicklung biologischer Art wird beim Menschen nicht stattfinden. Dazu sind wir einfach viel zu viele und auch keine geografischen Gruppen, getrennten Gruppen mehr vorhanden. Auf jeden Fall also während Fortbewegung, Anatomie in den letzten Jahren oder Millionen von Jahren eigentlich relativ wenig Änderungen da waren, waren die hauptsächliche Änderung beim Gehirn, Sozialverhalten, Kommunikation und Werkzeuge. Wenn Sie aber jetzt diese Balken einzeln anschauen, ja, dann sehen Sie, die hören überhaupt nicht auf, ja, sondern die gehen ewig weit zurück. Ja. Das ist ja gerade der Gag. Also Gehirn, wenn Sie bei Primaten gucken, alle Primaten haben verglichen mit anderen Säugetieren das relativ größte Gehirn. Ja. Sozialverhalten können Sie auch bei Primaten feststellen, Kommunikation, auch Werkzeuge im Sinne von Benutzung, ja, das geht alles ewig weit zurück in Primatenstammbaum, da können Sie keine Grenze festmachen. Ja. Also wenn Sie die Faktoren einzeln betrachten. Aber wenn Sie jetzt Folgendes machen, wenn Sie jetzt die Auswirkungen dieser Faktoren übereinander lagern, ja, und sich dann überlegen, wie die sich gegenseitig beeinflussen, ja, und welche neuen Synergien da möglich werden, ja, dann entsteht etwas, was sozusagen mehr ist als die Summe dieser Teile. Und das ist das, wo dann Homo sapiens entsteht, ja, mit Kunst, Kultur, Musik und so weiter. Allerdings eben erst vor ungefähr 100.000 Jahren, ja, biologisch vor 200.000, ja, Kultur vielleicht vor 100 oder 50.000. Und sozusagen die Überlagerung dieser Auswirkungen, das ist das, was zu Homo sapiens führt. Übrigens, Homo sapiens entsteht auch in Afrika. Und so ist also Afrika mehrmals die Wiege der Menschheit, nicht nur einmal, ja, sondern für die Vormenschen, für die Urmenschen, für die Frühmenschen und für die modernen Menschen. So, und wenn wir jetzt noch überlegen, eine Ausbreitung, also hier ist der tropische Regenwald, hier beginnt ja der aufrechte Gang. Es gab dann vor 3,5 Millionen Jahren, gab es zum ersten Mal Ausbreitungen in Afrika, ja? Also nach Nordost, nach West, in südliche Afrika. Dann gab es die Entstehung der ersten Menschen, Homo rhodopensis, der robusten Australopithecin und verschiedene Wanderungsbewegungen innerhalb von Afrika, die wir sehr gut nachvollziehen können. Ja. Da sehen Sie also, ganz Afrika war eigentlich die Wiege der Menschheit. Und vor 2 Millionen Jahren hat die erste Auswanderung stattgefunden aus Afrika. Ja. Und zwar einerseits hier nach Südspanien, andererseits hier über die Levante bis nach Südostasien. Ja. Und die Frage ist, wo sind diese Auswanderer geblieben? Ich will Ihnen mal einen zeigen. Einer der allerersten Auswanderer, ja, hat bis vor 17.000 Jahren auf einer Insel überlebt, auf der Insel Flores. Ja, das ist eine indonesische Insel östlich von Java. Und auf dieser Insel hat man diese Schädel ausgegraben, ja, und einige Skelette dazu. Die sogenannten Flores-Menschen, die waren allerdings sehr klein, ungefähr 1 Meter groß, ja, hat man erst vor ein paar Jahren gefunden. Das sind Abkömmlinge der allerersten Auswanderer aus Afrika vor über 2 Millionen Jahren. Die haben also über 2 Millionen Jahre auf dieser Insel gelebt, haben sich dann, wie das auf Inseln üblich ist, ja, entsprechend verändert. Ja, auf Inseln, wissen Sie ja, da gibt es Zwergelefanten zum Beispiel. Also alle Tiere, die größer sind als Kaninchengröße, die werden kleiner. Und alle, die kleiner sind als Kaninchen, die werden größer. Das ist etwas, was bei Inseln vielfach beobachtet wird. Ja. Was hier passiert ist, hier ist vor allem auch, hat sich das Gehirn sehr stark verkleinert. Die haben nun eine Gehirngröße, die ungefähr dem der Australopithecinen entspricht, 350 Kubikzentimeter. Trotzdem haben sie also Werkzeuge benutzt, aber bekanntlich sagt die Gehirngröße ja nicht so viel darüber aus, über die Intelligenz. Tatsache ist jedenfalls, dass man eine lange Zeit braucht, um eine Gehirnverkleinerung in der Evolution hervorzubringen, um es mal so auszudrücken. Es gibt ein Beispiel, und zwar von der Insel Mallorca. Ja. Allerdings nicht Homo sapiens, ja, sondern die Mallorca-Gämsen, ja, die dort also seit 7 Millionen Jahren leben und die auch das Gehirn sehr drastisch verkleinert haben. Vielleicht ist das so eine ähnliche Entwicklung. Also hier sind diese Flores-Menschen rekonstruiert. Es gibt mehrere Konstruktionen davon. Wie gesagt, also bis vor ungefähr 17.000 Jahren, die neuesten Datierungen sind bis vor 12.000 Jahren, haben die auf dieser Insel gelebt. Bevor dann die modernen Menschen kamen, dann waren sie relativ schnell ausgestorben. So, und Homo sapiens, ja, wie gesagt, ist also vor ungefähr 250.000 Jahren in Afrika entstanden, ja, hat sich dann ausgebreitet. Zunächst mal über die arabische Halbinsel, Indien und dann bis nach Australien vor ungefähr 70.000 Jahren. Also die sind übrigens immer der Küste entlang, ja, natürlich, also nicht hier durchs Himalaya und so. Also auf jeden Fall, diese Ausbreitung ist natürlich auch ganz langsam, ja. Also sagen wir mal 5 Kilometer pro Generation, ja. Also nicht, dass die sind jetzt nicht alle auf Wanderschaft gegangen, sondern 5 Kilometer pro Generation. Können Sie sich mal ausrechnen, das sind von hier nach da vielleicht 10.000 Kilometer, 5 Kilometer pro Generation, das sind dann 2.000 Generationen, mal 20 Jahre sind 40.000 Jahre. Ja, das ist, also geologisch gesehen ist das nichts. Ja? Das können wir zum Teil nicht mal feststellen in den Sedimenten. Also auf jeden Fall, so muss man sich diese Ausbreitung vorstellen. Also Australien vor 70.000 Jahren besiedelt, dann die Südeuropa, auch die Levante und so weiter vor ungefähr 100.000 Jahren. Ich muss aber dazu sagen, es gab schon die ältesten Europäer, die gab es vorher schon. Ja? Das waren die ersten Auswanderer aus Afrika, die sind auch nach Europa eingewandert, ja? Und haben sich dort zu den Neandertalern entwickelt. Ja? Also der berühmte Heidelberger Mensch, das sind sozusagen die ersten Europäer, ja, die von dieser ersten Auswanderungswelle stammen. Ich rede jetzt schon von der zweiten, nämlich wo Homo sapiens ausgewandert ist. Also da haben hier schon die Neandertaler gelebt im Raum. Die haben sich dann auch alle irgendwo getroffen. Ja? Die Neandertaler, also sie haben sich aber nicht gegenseitig umgebracht. Die Neandertaler sind auch nicht alle tot umgefallen plötzlich, sondern die modernen Menschen hatten sehr viel Nachkommen, also eine sehr hohe Geburtenrate und da kann man sich leicht ausrechnen, dass die Neandertaler einfach verdrängt wurden, ja, und dann ausgestorben sind. Also vor 40.000 Jahren dann Asien besiedelt und dann vor 35.000 Jahren Amerika, und zwar allerdings erst Südamerika, ja, also die sind an der Küste entlang, hier mit den Booten darunter, ja, haben dann Südamerika besiedelt. Nordamerika war zu der Zeit noch eisbedeckt, ja, und die Besiedlung Nordamerikas ist also dann vor ungefähr 12.000 Jahren erfolgt. So, und wenn man das, ne, also interessant ist ja, wenn man nun in Europa erzählt, dass die Wiege der Menschheit Afrika ist, wird man ja noch seltsam angeschaut manchmal. Ja, wenn man das Ganze in Afrika erzählt, wird man noch viel seltsamer angeschaut. Ja. Denn selbstverständlich, also für unsere Mitmenschen in Afrika ist die Wiege der Menschheit natürlich Amerika, ist klar. Ja. Also die Freude ist immer groß, wenn dann diese Zahl auftaucht hier, 12.000 Jahre, ja, und die Geschichte in Afrika sehr viel weiter zurückgeht. Ja. Allerdings, wie Sie hier sehen, die technologische Entwicklung, ne, am Anfang war das alles sehr stabil und hat alles sehr lange gedauert, ja, und dann sozusagen die Rate technologischer Neuentwicklung, die geht also dann erst vor kurzem sehr stark in die Höhe. Überlegen Sie sich, was in den letzten 10 Jahren alles passiert ist, ja, im Vergleich oder in den letzten 20 Jahren, da können Sie diese Kurve nachvollziehen. Jetzt ist allerdings so, dass gerade der Kontinent, wo das alles angefangen hat, von dieser technologischen Entwicklung eigentlich nicht viel hat und da auch abgehängt ist. Ja. Und deswegen, das will ich Ihnen zum Schluss noch sagen, machen wir auch sehr viele Projekte in Afrika selber, wo wir vermitteln, ja, wo wir also die Ergebnisse unserer Arbeit vermitteln. Das ist hier das Kultur- und Museumszentrum in Karonga, das ist im Norden Malawis, ein paar Kilometer oder 30 Kilometer südlich der Grenze nach Tansania. Das ist also ein Forschungszentrum, das nutzen wir natürlich auch für unsere Forschung. Da ist ein Museumszentrum. In dem Museumszentrum, da ist also hier ein Dinosaurier zum Beispiel. Ist dann immer blöd, wenn Dinosaurier auftauchen. Ja, die dauern sehr lang zum Ausgraben, können Sie sich vorstellen. Also Menschenunterkiefer geht ein bisschen schneller. Auf jeden Fall die Ausstellung hier, ja, die heißt From Dinosaurs to Democracy. Also ist die gesamte Natur- und Kulturgeschichte dieser Gegend dargestellt, ja. Und damit verbunden sind also Programme für Schüler und so weiter zum sogenannten regionalen Lernen. Ja? Denn wie Sie wissen, die Globalisierung kommt von alleine in jedes Dorf, Coca-Cola und Plastikgeschirr aus China und so weiter. Aber das eigene lokale Wissen, ja, und das Wissen über die eigene lokale Umwelt, das geht sehr schnell verloren. Das wird also hier aufgegriffen. Ja? In unserem Forschungscamp, da kommen also sehr viele Schulklassen und mit denen arbeiten wir dann da. Und wenn Sie mal in die Gegend kommen, dann sind Sie natürlich auch herzlich willkommen. Wir machen noch ein Projekt, übrigens will ich Sie noch darauf hinweisen, speziell. Das nennt sich Hominids for Schools. Ja, das läuft jetzt in Kenia und Malawi und das läuft so, dass deutsche Schulen also einen solchen Abguss kaufen, entweder von dem Schädel oder von dem Unterkiefer oder so, und dafür eigentlich so, genügend bezahlen, um da 3 Abgüsse herzustellen. Das heißt also, einen Abguss kriegt dann eine deutsche Schule und 2 Abgüsse kriegen dann 2 afrikanische Schulen, sodass also dann auch dieses Wissen über die, ja, über die Frühgeschichte des Menschen auch in Afrika Verbreitung findet und eben dann auch Material an diesen Schulen dafür da ist. Ja? Wie gesagt, das läuft in Kenia, Malawi, das dehnen wir jetzt demnächst aus, auf Äthiopien und Tansania. Wenn Sie da Interesse haben an diesen, das finden Sie auch im Internet. Ja. Da finden Sie noch mehr, www.paleo.net, da finden Sie überhaupt noch mehr zu dem ganzen Thema. Wie gesagt, falls Sie mal in der Gegend sind. Malawi ist also das freundlichste Land in Afrika. Ja. Also das ist, also wer noch nie in Afrika war, sollte mit Malawi anfangen. Ja. Das ist eindeutig. Ja. Zum Schluss, also noch unsere ganze Familie hier, ja, der letzten 6 Millionen Jahre, das ist also politisch sehr korrekt gemacht, das Bild auch, das sind also 4 Frauen und 4 Männer, ja, dargestellt, also Australopithecus anamensis, sehen Sie, hat noch so eine Schnauze nach vorne da, das ist also vor 4 Millionen Jahren. Dann haben wir Australopithecus afarensis, das ist Lucy als Mann dargestellt. Ja. Dann Australopithecus africanus, das ist übrigens Mrs. Place hier. Ja. Also diese ganzen Vormenschen. Ja. So, und dann haben wir Homo habilis, also ein enger Verwandter von Australopithecus africanus. Und dann Die ersten Angehörigen der Gattung Mensch hier, Homo rudolfensis, hier auf der Seite, und die Nussknackermenschen hier, ja. Wo ist jetzt der Knochenkamm übrigens? Der ist natürlich unter der Haut, ja, ist klar, nur wird immer wieder gefragt, wer. Der steht natürlich nicht da hoch, sondern die Haut geht drüber, ja. Und dann haben wir hier die ersten Angehörigen der die ersten Frühmenschen, Homo erectus, also das sind die, die Afrika verlassen haben vor 2 Millionen Jahren, vor über 2 Millionen Jahren. Und hier, diese hellhäutigen, das ist eine hellhäutige Dame hier, sind die Neandertaler, ja, eine Neandertalerin, ja. Die, wie habe ich ja vorher schon gesagt, eigentlich dann zum ersten Mal helle Hautfarbe haben, weil nördliche Breitengrade besiedelt wurden. So, und was fehlt natürlich, das ist also Homo sapiens, brauchen wir nicht zu rekonstruieren, haben wir ja ein paar Milliarden auf der Welt. Also in dem Museum in Karonga ist da ein Spiegel, ja, da kann man reingucken, dann hat man Homo sapiens, jeder der reinguckt, ist natürlich Homo sapiens. Ach so, und was wir da auch haben übrigens, das ist also diese Rekonstruktionen, und die sind dann auf, ne, auf so einer Tafel aufgezogen, ja. Das Ganze ist so ausgeschnitten hier, ja, und da können Sie sich jetzt dahinter stellen, hier, ja, können dann also von da hinten durchgucken, können sich dann mit Ihrer ganzen Familie da fotografieren lassen. So, vielen Dank.